bekommen und deshalb mache ich gleich mit dem chirurgischen Thema weiter. Ines, ich hoffe, du bist mir nicht böse.
Mach ruhig.
Es ist auch eher ein neurochirurgisches Thema.
Okay, bin ich raus.
Und zwar passt es irgendwie zur Motorradsaison. Das hat mich so inspiriert. Ich habe gedacht, es ist so schönes Wetter und es soll ja noch viel heißer werden. Klar, und da wird uns auf dem NDR und auf dem RTW werden uns die ganze Zeit die Motorradunfälle quasi um die Ohren fliegen, wird es uns. Und deshalb gibt es heute Akutmanagement des schädlichen Traumas. Mhm. Wie viele Motorradunfälle hattet ihr dieses Jahr schon?
Einen.
Du hattest schon einen?
Ja, aber der hatte nur Rippen.
Ich hatte auch noch gar keinen. Und schweres SAT? Unabhängig vom Motorrad?
Gar keins.
Nee. Nee, ja. nur Blutungen so ohne.
Ja gut, schade. Trauma. Gut, ich mache ein anderes Thema. Naja gut, das ist jetzt also schon vorbereitet. Egal.
Entschuldigung.
Aber ich kann euch sagen, der Trend spricht gegen euch, denn das Schädel-Hirntrauma ist die häufigste Todesursache bei Erwachsenen unter 45 Jahren. Das hätte ich nicht so gedacht, aber es ist tatsächlich so. Männer sind von einem schweren Schädel-Hirntrauma doppelt so häufig betroffen im Vergleich zu Frauen.
Das glaube ich sofort.
Ja, weil die mehr Alkohol trinken.
Also vielleicht auch ein anderes Risikobewusstsein. Also ich will mich da gar nicht ausschließen, aber.
Ja, gut. Trotzdem sterben auch beim schweren Schädel-Hirntrauma insgesamt nur 23,5% der Patienten, was auch, glaube ich, ein bisschen was mit dem Alter zu tun hat. Also habe ich mir so erklärt. Also ist ja logisch, ne? Wenn wir bei Ines guckt, so super zweifelnd, die glaubt meinen Zahlen nicht.
25, ich fand das relativ viel jetzt, ehrlich gesagt. So.
Ja, aber ein schweres Schädel-Hirntrauma? Ich meine.
Naja, letztendlich stirbst du, wenn du als Todesursache und du meinetwegen bist als Apaleka, kriegst deine Pneumonie, stirbst du ja letztendlich auch wieder.
Ja, aber das ist ja was anderes. Also da hast du natürlich recht, aber da lebst du ja meistens noch relativ lange.
Ja, na gut.
Also, du triffst ja, hast ja häufiger mit uns zu tun und dann lebst du noch relativ lange. Was eher das Problem ist, ist, dass diese Patienten mit Schädel-Hirntrauma häufig Polytrauma-Patienten sind. In ca. 22% der Fälle haben die Patienten zum Beispiel eine begleitende Wirbelsäulenverletzung. Das wird im Verlauf noch wichtig für das Management halt von den Patienten. Natürlich auch noch andere Frakturen, obere Extremitäten, Becken, was weiß ich, Abdomen, aber das alles ist sekundär im Vergleich zu Wirbelsäulenverletzung. So, wie teilt man das Schädel-Hirntrauma ein? Was habt ihr gelernt im Notarztkurs?
Nach GCS.
Leicht, schwer. Nee, leicht, mittelschwer.
Ja, leicht, mittelschwer, das ist schon mal gut. Das leichte Schädel-Hirntrauma ist 13 bis 15 Punkte in der GCS-Skala. Das mittelschwere 9 bis 12 und das schwere unter 9 Punkten. 9 ist sowieso so die wichtigste Zahl in diesem Ganzen, was ich jetzt erzähle. Und 9 Punkte ist auch so die Grenze für die Intubation, das hat man immer so gelernt. Ne? Unter 9 Punkte soll man intubieren, das gilt aber wirklich nur für Schädel-Hirntrauma. Ja? Also wenn mir einer kommt und da bin ich immer ganz allergisch und sagt, ja, wir haben intubiert, der GCS war nur 9 und das war aber irgendwie ein kardiogener Schock. Finde ich schwierig.
Ich glaube, das ist ein Problem an unseren Notfallprotokollen, weil du immer gezwungen wirst, diese GCS auszufüllen. Und du füllst sie bei intoxikierten Patienten aus, du füllst sie bei internistischen Notfällen aus. Und diese GCS ist eine Coma-Scale, aber sie ist für Schädel-Hirntrauma beziehungsweise für Traumapatienten entwickelt worden und auch nur dafür validiert. Ob ein Alkoholintoxikierter mit einem GCS unter 9 intubiert gehört, würde ich mal ganz stark anzweifeln. Das
reimt sich aber so schön. GCS 8, Tubus lacht. GCS 7, Tubus schieben.
Okay. Ich kenne auch, wer diskutiert, wird intubiert. Wer randaliert, wird relaxiert. Also ich meine,
es hat schon Popoke gesagt. Was sich reimt, ist gut. Ne?
Also, okay. Dann ist wenigstens Ruhe.
Wir wenden die GCS viel zu häufig
an. Genau. Ja, und Torben hat schon recht. Also es ist echt sinnlos, bei jeder C2-Intox irgendwie eine GCS auszufüllen und dann irgendwie zu sagen, ja, der GCS 3 oder 5 oder keine Ahnung. Und dann, ja, warum ist er denn nicht intubiert? Ja, warum? Weil er in 3 Stunden wieder wach ist und in stabiler Seitenlage auch suffizient atmet und nur ein niedriges Aspirationsrisiko hat. Aber gut, wir schweifen ab. Die GCS-Skala, das macht keinen Sinn, die jetzt hier vorzulesen. Die findet ihr selbstverständlich in dem Artikel, der schon
im Internet ist. Kennt ihr hoffentlich auswendig.
Natürlich. So wie die 735 anderen notfallmedizinisch relevanten Skalen. Na gut, ja, GCS kenne ich auch noch auswendig, das kriege ich noch hin. Ja. Gerade so. Du auch? Ja, ne?
Ja, denke
ich. Ja, das. Also, spannend ist das mit der GCS eigentlich nur, wenn man die Patienten hinterher auf die Station aufnimmt, weil so ein SHT, das ist ja ganz cool, dass du schon da bist, Ines. Wie ist denn so, also dieses unfallchirurgische Management von einem SHT, das fasziniert mich ja nach wie vor. Die werden ja eigentlich auch beim leichten SHT nachts, also werden hier für eine Nacht aufgenommen, oder nicht?
Ja, also kommt drauf an. Also
ja,
worauf, also du meinst jetzt irgendwie,
kommt denn das an?
Was weiß ich, junges Mädel, naja, ob dein vorliegendes neurologisches Defizit gewesen ist, ne, große retrograde Amnesie oder ähnliches.
Ja gut, also wenn ich
kurze Bewusstlosigkeit, dann nehme ich die auf. Ein also
neurologisches Defizit hinterher.
Das liegt am Zero, dass du schnüffelst.
Also. Ja, dann nehme ich die auf. Also.
Dann nimmst du die auf, ja. Okay. Und dann, wie ist das mit den GCS-Kontrollen und Vigilanzkontrollen und Pupillenkontrollen?
Das lege ich fest, wie häufig die gemacht werden. Und
wie häufig willst du machen?
Zwischen ein bis zwei stündlich. Also das ist, natürlich kannst du dazwischen auch sterben, aber das ist halt doof irgendwie.
Gut.
Dann brauchst du eine Intensivüberwachung, also
ja, so schlimm okay. Ist. Gut, also ich hatte jetzt so gedacht, so alle vier Stunden. Ich habe tatsächlich keine, also mindestens alle vier Stunden.
Ein bis zwei Stunden tatsächlich.
Okay. Sind die Schwestern ja gut beschäftigt, wenn das auf
normal ist. Der MDK will das aber auch haben, dass du das dokumentierst, sonst kannst du den Fall wieder nicht abrechnen und sagst, dann hättest du auch.
MDK.
Ja, sicher. Da rennen wir alle hinterher.
Ich trinke auf den MDK.
Ja, auf den MDK. Ich habe heute auch das ganze Fach voller Anfragen.
Also, ja. Nun gut. Nichtsdestotrotz, also die Unfallchirurgin sagt alle zwei Stunden, dann machen wir das alle zwei Stunden. Ich meine zu glauben, dass auf unser IMC es alle vier Stunden gemacht wird.
Ja, aber die Patienten hängen am Monitor. Das könnten andere, für ein MDK auch andere Grundlagen sein.
Ich denke auch. Das ist eine kontinuierliche Überwachung bei uns auf Station halt nicht.
Station,
ne?
Ohne Monitor ist sowieso nicht ernst zu nehmen.
Oh Gott. Oh Gott, ja.
Gut. Lassen wir das. Auf jeden Fall also kontinuierliches GCS-Monitoring sozusagen und Pupillenweite auch im stationären Setting. Das ist wichtig für die SAT-Patienten, wenn man die über Nacht da behält und sobald ein neurologisches Defizit da ist, sollte man das auch tun. Dann will Ivena, ich denke, die meisten Leute kennen Ivena, ist ja auch bundesweit relativ weit verbreitet, ja immer wissen, ob es sich um ein offenes oder um ein geschlossenes Schädelhirntrauma handelt. Ich finde die Diskussion so ein bisschen, aber gut. Ein offenes Schädelhirntrauma ist definiert als eine Verletzung der harten Hirnhaut, also der Dura Mater, wodurch es zu einem Austritt von Liquor kommt. Jetzt könnte man denken, na gut, Riesenkopfplatzwunde. Und irgendwie Dura Mater verletzt, dann läuft oben irgendwie da so weiße Suppe raus. Das ist meistens ja nicht so. Sondern oft kommt es ja auch aus Ohren oder Nase. Und wie kann man das denn unterscheiden? Torben, hast du eine Idee?
Also ich habe in meiner RA-Ausbildung tatsächlich diesen Tupfertest gelernt. Also man tunkt einen Tupfer in das Blut von dieser Kopfplatzwunde. Und wartet einen Moment und dann entsteht quasi so, das Blut läuft irgendwann nicht weiter und das Liquor setzt sich dann so als Saum.
Genau, hast so einen weißen, so einen gelblichen Saum im Prinzip. Genau, ne? Genau, das genauso habe ich das auch gelernt. Das fand ich spannend und ich habe ein bisschen Literaturrecherche dazu gemacht, ob es da eigentlich irgendwie.
Es gibt keine
Evidenz dafür. Also,
ehrlich, vorher hat man die doch schon irgendwie ins CT gelegt und findet eventuell.
Ja, aber Ivena will ja vorher wissen, ob offen oder geschlossen ist, bevor du ein CT gemacht hast.
Ich habe so viel angebliche offene irgendwie SATs angemeldet im Schockraum gekriegt, die nachher nur Kopfplatzwunde waren, die man einfach genäht hat. Also von daher,
Na gut, ja,
das ist aber wirklich schwierig.
Ja, aber ich habe noch einen besseren Test.
Okay.
Und zwar den Blutzuckergehalt. Weil man ist ja oft so, da läuft ja irgendwie so Schnodder aus der Nase. Mhm. Ne? Und jetzt denkst du, also wenn es Blut ist, geht es natürlich nicht, weil Blut hat ja auch immer ein Bild, es hat ja auch Zucker. Aber dann denkst du,
hoffentlich.
Ja. Ist das jetzt Liquor oder hat er einfach Covid? Oder einfach eine simple Erkältung.
Ja.
Und dann kannst du einen BZ-Test aus dem Schnodder machen. Und unser, also mein Schnodder jetzt, der hat keinen, da ist kein Zucker drin.
Gut.
Schön.
Ja, es ist wirklich so.
Ja, das ist so. Und Liquor ist ein Ultrafiltrat, da ist Zucker drin.
Genau.
Ja.
Siehst du, haben wir sogar noch die Erklärung dazu, die physiologische, warum das so ist. Also deshalb, also wenn man sich nicht sicher ist und man möchte, hat jetzt kein blutiges Sekret, dann kann man das theoretisch machen. Aber ich, wie gesagt, ich halte diese Diskussion über offen oder geschlossen
im Prinzip
für
Ich denke auch.
Für hypothetisch. Ja. Okay, was passiert eigentlich bei einem Schädelhirntrauma? Klar, es ist ein Trauma des Gesichtsschädels und vor allem des Gehirns, das sagt ja der Name schon. Und man unterscheidet beim Schädelhirntrauma halt dieses sekundäre von der primären Hirnschädigung. Die primäre Hirnschädigung sind alle Verletzungen, die das Trauma direkt verursacht hat. Also zum Beispiel Frakturen, Blutungen, Nervenschäden, also Axone, die abgerissen sind oder sowas, da können wir halt nichts mehr dran drehen, das können wir nicht besser machen. Sekundäre Schäden sind das, worum es eigentlich geht. Die können wir halt noch verbessern beziehungsweise das Outcome beeinflussen. Das sind das ist das Hirnödem, das sind Blutungen, die sich vielleicht weiter ausbreiten können. Und entscheidend dafür, wie schwer die oder schlimm diese Schäden werden, ist der zerebrale Perfusionsdruck eigentlich. Kurzes Repetitorium, zerebraler Perfusionsdruck ist der mittlere arterielle Druck.
Minus der intrakranielle Druck.
Der Mann ist fit, ich sehe das schon. Ja, genau so ist es. Und was führt denn eigentlich zu einem steigenden intrakraniellen Druck, Torben?
Na, zum Beispiel Blut. Also wenn sich eins der Kompartimente ändert. Wir haben drei Kompartimente im Kopf. Wir haben das Hirn, das ist relativ fix. Bei manchen nicht viel, aber fix.
Ist gut, wenn nicht so viel ist, dann kann man schweres Schädelhirntrauma besser verknüpfen.
Wir haben den Liquor und wir haben das Blut, normalerweise von der Durchblutung. Und wenn eins der Kompartimente größer wird, müssen die anderen kleiner werden, weil der Schädel halt relativ solide ist. Und damit ja, entsteht ein Hirndruck.
Genau so schaut es aus. Und man kann aber auch Hirndruck steigern, indem man ein Hirnödem bekommt. Und das Hirnödem entsteht dadurch, dass es zu Zelluntergang kommt. Und durch den Zelluntergang kommt es wiederum zu einer Entzündungsreaktion. Es gibt ganz, ganz viele Botenstoffe, die daran beteiligt sind. Und das ist auch alles noch in der Erforschung. Welches jetzt genau sind, ist eigentlich egal. Aber es entsteht durch diese Entzündungsreaktion wieder ein Ödem. Und dadurch gehen noch mehr Zellen unter. Und das Ödem wird immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Mhm. Und der Hirndruck steigt. Aber Blutung oder dieses Hirnödem, das sind eigentlich die beiden zentralen Dinge, die unser sekundäre Hirnschädigung halt im Endeffekt ausmacht. Blutdruck ist insofern wichtig, als es ja mittlerweile ziemlich viele Patienten gibt, die irgendwelche gerinnungshemmenden Substanzen einnehmen. Und dann ist es natürlich so ein bisschen schlechter mit der Prognose, ne? Also wenn man Noax erstmal am Start hat.
Dann brauchen sie alle ein CT.
Genau. Das sowieso. Aber es ist witzig, bei leichten und mittleren Schädelhirntraumata ist es so, dass die Mortalität unter Vitamin-K-Antagonisten höher liegt, also unter Marcuma, als unter Noax, obwohl man ja Marcuma antagonisieren kann.
Mit PPSP.
Genau. Bei schweren Schädelhirntraumata gibt es eigentlich keinen Unterschied. Ist immer gleich schlecht. Okay. Aber gut, genug über die Grundlagen geredet. Was machen wir, wenn wir auf einen Patienten zukommen, der ein Schädelhirntrauma hat?
Gut, ABCDE.
Ja, ABCDE ist genau richtig, das geht immer, aber mir ist vor allen Dingen wichtig, dass man erstmal daran denkt, dass dieser Patient, also ich habe jetzt gesagt, was machen wir, wenn wir auf einen Patienten zukommen, der ein Schädelhirntrauma hat? Das ist eigentlich die falsche Frage.
Erstmal auf Eigenschutz
achten. Wolltest du nur Hirndrucktherapie oder wolltest du jetzt nur Hirndrucktherapie oder wolltest du jetzt generell?
Nee, ich
sonst muss man immer Eigenschutz vorweg noch
sagen. Ja, genau, ist total gut. Man könnte den Eindruck haben, ihr habt gestern eure Notarztprüfung gemacht und immer als erstes gesagt, ich achte auf Eigenschutz, weil das habe ich immer gesagt, bei jedem Fallbeispiel. Also die Einsatzstelle ist scheinbar sicher.
Ja, die Prüfer waren bei mir super genervt. Genau so.
Ja. Also so aber es ist empfehlenswert, das zu sagen. Aber mir ist vor allen Dingen wichtig, dass die Symptome vom Schädelhirntrauma halt unspezifisch sein können. Also, dass man das nicht übersehen sollte, nur weil man jetzt, also wenn man auf einen Motorradfahrer zukommt, der gestürzt ist und der Helm ist zum Beispiel intakt, und es ist aber beobachtet worden von Zeugen oder halt auch nicht beobachtet, dass mit dem Kopf aber irgendwie aufgeschlagen ist, da muss man auch daran denken, dass der halt, wenn der ein bisschen verwirrt ist, dass das Ausdruck eines SHTs sein kann und dass es dann trotzdem halt am Ende noch
also Patienten trotzdem in die
Klinik denken.
Ja, das macht man ja sowieso, aber man sollte halt dran denken. Mhm. Ja. Und es gibt halt leichte Symptome wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörung ist dann schon ein bisschen schlimmer. Und wenn die Übelkeit in nüchtern Erbrechen übergeht, sprich der Patient sagt, ich habe heute Morgen das letzte Mal gefrühstückt und kotzt dem RTW aber von der Trage in liegender Position bis oben an die Decke, schwallartig, dann ist das nüchtern Erbrechen. Das ist dann schon ein Zeichen für Hirndruck. Also es gibt so verschiedene Krämpfe, Lähmung. Da gibt es eine ganze Menge an neurologischer Latte. Was es alles machen kann, könnt ihr euch jetzt aussuchen. Aber im Endeffekt hat Torben natürlich wieder recht gehabt. A, B, C, D, E, Evaluation. Ne? Und hier komme ich mit der 9 wieder ins Spiel, weil die magische Zahl ist die 9, habe ich gesagt. Und es gibt tatsächlich so zwei Dinge, die mir wichtig sind, die man mitnehmen sollte bei der Therapie des Schädelhirntraumas. Das eine ist die Sauerstoffsättigung, wenn man die erhebt. Die sollte nicht die 90% unterschreiten. Da gibt es eine italienische Studie von 1996, die nachgewiesen haben, dass wenn die Sättigung unter 90% fällt, dass die Mortalität halt ansteigt. Das ist das Erste, was mir wichtig ist. Und das andere ist, beim Blutdruck ist es fast genauso. Und das hat sogar in die S2-Leitlinie vom Polytrauma bzw. SAT-Versorgung geschafft. Der systolische Blutdruck sollte nicht die 90 mm Quecksilbersäule unterschreiten. Auch dann steigt die Mortalität. Mhm. Tatsächlich ist es allerdings auch so, er sollte auch die 140 mm systolisch überschreiten, weil dann steigt auch die Mortalität. Aber das hat es nicht bis in die Leitlinie geschafft. Mhm. Also die 90 ist auch wichtig. Ja? Mhm. Also deshalb jetzt nicht irgendwie, aber auch nicht anfangen, jetzt eine zwanghafte Normotonie da irgendwie einzustellen, nach dem Motto, ja, ein bisschen Akrinor, dann wieder ein bisschen
Nitro.
Zwei. Und jetzt den Adrenolperfuser. Also, aber halt den Druck über 90 zu halten. Eine Pupillendifferenz ist signifikant, das ist mir auch noch wichtig, ab 1 mm. Das führt ja so zu D von ABCDE. Ne? Und ist meistens schon ein Anzeichen für ein schweres SHT. Also entweder eine signifikante Blutung oder eine Einklemmung. Also meistens wird die Pupillendifferenz tritt erst relativ spät auf.
Wenn der Patient neurologisch adäquat ist und nur eine Pupillendifferenz hat, fragt bitte nach, ob er irgendeine Augen-OP hat oder ob diese Pupillendifferenz vielleicht vorbekannt ist.
Ja, ob er vielleicht eine neue Linse hat oder so.
Ja.
Ja. Gut, aber wie therapieren wir das Ganze jetzt? Wir haben schon über die 90 gesprochen. Also so wie es beim Trauma eigentlich immer ist, beim Polytrauma, die Patienten kriegen erstmal Sauerstoff und ab einem GCS von 9 beim Schädelhirntrauma auch eine invasive Atemwegssicherung mittels endotrachealer Intubation. Zeitgleich finde ich wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt, wenn man einen Patienten hat, bei dem man sagt, der hat ein Schädelhirntrauma, das ist so schwer, ich muss den intubieren, dann sollte man sich spätestens in diesem Moment fragen, braucht der Patient vielleicht einen Rettungshubschrauber für den Transport in den nächsten Maximalversorger, weil der wird ja wohl kaum im Wald- und Wiesenkrankenhaus um die Ecke richtig aufgehoben sein, sondern er braucht einen Schockraum mit einer Neurochirurgie und allem, was dazugehört. Dann könnte man ja in diesem Moment schon mal den RTH anfordern und das vielleicht nicht erst machen, wenn man sich überlegt hat, jetzt mache ich Narkose, alles fertig, auch und jetzt, ja. Also ja. Das sind so Dinge, muss man ja auch alles erstmal in dem Moment dran denken. Und da bin ich auch immer sehr dankbar, wenn man auch die Notfallsanitäter zum Beispiel da vielleicht dann in dem Moment nochmal an die organisatorische Seite so mitdenken und sagen, hier, hör mal zu, das wäre doch vielleicht eine ganz gute Idee. Wir lassen den jetzt starten und bis wir hier in der Kurse sind, sind die auch da und dann können wir einfach nur noch umladen.
Also Nachforderung von einem RTH sollte immer möglichst früh erfolgen.
Frühzeitig erfolgen, genau. Ja. Dann habe ich vorhin schon gesagt, und es ist tatsächlich so, beim Schädelhirntrauma ist die Koinzidenz von Wirbelsäulenverletzungen relativ hoch und auch von Halswirbelsäulenverletzungen. Das heißt, die Halswirbelsäule gehört immobilisiert. Ich möchte jetzt auf gar keinen Fall an dieser Stelle eine erneute Diskussion darüber losbrechen, was die richtige Form der Immobilisation für eine für die HWS ist, aber der Stiffneck ist obsolet. So, also da gibt's auch jetzt keine zweite Meinung mehr. Na, ihr könnt mir natürlich trotzdem einen Kommentar schicken, wenn ihr es anders seht, aber es interessiert mich nicht. nein, aber also das ist
also gerade beim schweren Schädelhirntrauma, der Stiffneck, es gibt Hinweise, dass der Stiffneck Hirndruck erhöhend wirkt. Wir haben andere Möglichkeiten der Immobilisation. Also gibt es aus meiner Sicht keinen rationellen Grund, ihn zu benutzen.
Das finde ich gut, dass du das nochmal so diplomatisch ausgedrückt hast. Das hätte ich jetzt gesagt, nämlich, dass es Studien gibt, die Hinweise geben. Es hat es nicht bisher in die Leitlinien geschafft, aber dass der Intrakranieldruck eben steigt. Und wir haben die Möglichkeit, eben den Patienten auf einer Vakuummatratze, und wenn wir davon ausgehen, er hatte Co-Verletzung im Rahmen eines Polytraumas, wovon wir immer ausgehen müssen, gehört er eh voll immobilisiert, und dann bietet sich die Vakuummatratze mit Headblocks zum Beispiel einfach an. Was soll da der Stiffneck? Mhm. Das ist dann ja die entscheidende Frage. Und außerdem, wenn der Patient eine invasive Atemwegssicherung benötigt, braucht man sowieso noch einen zweiten zusätzlichen Helfer, der die HWS inline immobilisiert für die Intubation. Und auch da hat der Stiffneck dann nichts verloren. Ja. Deshalb, wegen der hohen Koinzidenz von HWS-Traumata, empfehlen wir auch primär das Videolaryngoskop, so wie es die Leitlinie für präklinische Notfallnarkose sowieso sagt. Aber ich finde, das hat sich flächendeckend noch nicht durchgesetzt. Ich mache das mittlerweile eigentlich immer, werde immer noch komisch angeguckt, so nach dem Motto, kannst du nicht intubieren? So. es erhöht einfach den Erfolg und es sollte halt so gemacht werden. Natürlich machen wir eine RSI. Wie ihr die macht, ist, gute Nachricht, völlig frei. Ja, man kann Ketanes Dormicum nehmen. Früher war das so, hast du sicherlich auch noch eine Ausbildung gelernt. Ja, ja. Und du wahrscheinlich auch früher noch, oder? So Ketamin im Schädelhirntrauma gibt's nicht.
Wir hatten, als wir Neurochirurgie gekriegt hatten, hat man uns gesagt, wenn der Blutdruck dafür geiler ist, dann
kann man auch mal Ketanes nehmen. Ich hab gelernt, bei irgendeinem Schädelhirntrauma, egal ob schwer oder leicht, verbietet sich Ketanes.
Genau, so habe ich es auch noch gelernt.
Hirndruck erhöhend wirkt, ist Quatsch.
Genau, das ist Quatsch. Also ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ob Ketanes Dormicum, ob Fentapropofol, das steht jedem völlig frei. Wenn man Fentapropofol nimmt, gebe ich nur die magische 90 zu bedenken. Ne? Also dass der systolische Druck halt nicht euch unter 90 fällt. Also dann frühzeitig auch an den Einsatz von Vasopressoren denken. Engmaschiges Blutdruckintervall, das ist für die RSI eh normal. Ich will jetzt auch gar nicht so viel drüber reden, wie man das genau mit der RSI macht. Das kann man alles genau nachlesen und die anderen trommeln auch hier schon, dass sie noch gerne dran kommen wollen. Aber eine Sache habe ich noch. Was ist mit Tranexamsäure?
Crash 3.
Genau, Crash 3 2019 ist eine der Lieblingsstudien auch wieder aller Rettungsdienste, weil es um das Rettungsdienstmedikament Nummer 1 zurzeit geht. Und es gibt das Endergebnis lässt sich leicht zusammenfassen, es gibt keinen negativen Effekt von Tranexamsäure auf das Outcome von Schädelhirntraumata, aber auch keinen Überlebensvorteil. Wenn überhaupt, dann bei schwersten Schädelhirntraumata. Man muss dann allerdings beachten, und das hat Torben vorhin auch schon erwähnt, erstens, dass die Studie in Ländern durchgeführt wurde, zu größten Teils, wo das Gesundheitssystem nicht mit unserem vergleichbar ist, und zweitens, dass die Patienten Tranexamsäure erst bekommen haben, als die Patienten schon im Krankenhaus waren. Mhm. Also, dass es nicht alles vergleichbar ist mit unserem Standard. RTH, ja oder nein, darüber haben wir schon gesprochen. Immer daran denken. Und ich glaube, dass es fast keine Region in Deutschland gibt, wo man nicht innerhalb von 30 Minuten RTH bekommt. Würde ich jetzt einfach mal postulieren.
Ja, also wenn ich sehe, wie weit der RTH...
Wenn er nicht gerade weg ist.
Ja, also, Ines, wir kriegen doch hier locker immer ein.
Okay.
Ja. Also, naja. Ich brauche nie einen, aber ich weiß ja nicht. Also, ich habe bisher, na gut. Wenn ich einen brauche, um meinen Patienten von der Intensivstation zu verlegen, kriege, habe ich bisher immer einen bekommen. Ja, außer es war schlechtes Wetter.
Ja.
Dann. Das war erstmal das. Mhm. Punchlines.
Die magische 90.
Die magische 90, absolut. 90. 9, GCS 9, Systole 90, Sättigung größer 90. Das sind die Dinger. Vollimmobilisation ohne Stiffneck, mit Vakuummatras und Headblocks zum Beispiel und primäre Nutzung des Videolaryngoskops für die Intubation. Häufig Polytrauma. Mhm. Und frühzeitig einen Rettungstransporthubschrauber RTH denken.
Ja, gerade im ländlichen Bereich. Ich möchte eine Story oder eine Simpsons-Folge ergänzen zum Abschluss. Es gibt eine Simpsons-Folge. Guckt ihr gerne Simpsons?
Ja. Ja. Ich weiß nicht, worauf du hinaus
willst. Da ist startet Homer eine Boxkarriere. Und er ist ein unschlagbarer Boxer, weil sein Gehirn so klein ist. Und er dadurch quasi nicht K.O. geht. Und er lässt quasi die Gegner so lange auf sich auf ihn
einprügeln,
bis sie nicht mehr können. Und haut sie dann mit einem Schlag K.O. Und als ich den Artikel Korrektur gelesen habe, musste ich an diese Simpsons-Folge denken. Das wollte ich noch abschließend einmal erzählen.
Das wäre auch ein schönes Titelbild gewesen. Es wäre nur rechtlich schwierig geworden. Ja. Aber ansonsten, ja. Also jetzt seid ihr perfekt vorbereitet für die kommende Motorradsaison. In diesem Sinne geht es jetzt weiter.